Ja, schönen guten Tag. Attila Göttnil hier. Ich bin jetzt in der RMIT Art Gallery. Neben mir steht Dr. Motte, bürgerlichen Namens Matthias Röhing. Und wir sind heute im Rahmen seiner, ihrer Ausstellung hier. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wer stellt alles gemeinsam hier aus?
Also so wie ich das sehe, ist das eigentlich eine Ausstellung über die genialen Dilettanten. Das ist halt so eine Anfangszeit der 80er in Berlin, so hat sich das so entwickelt. Und den Ursprung hat es eigentlich dann durch ein Festival, das im Tempodrom in Berlin entstanden ist. So 1981 war das, die große Untergangsshow. Das ist eigentlich entwickelt von durch Wixer Bargeld und ich glaube auch Wolfgang Müller. Und es war halt so ein Zwei-Tage-Festival und da hat dann halt das erste Mal so Bands auf der Bühne gestanden wie Einsturz in Neubauten und Tödliche Doris und wen man noch kennt, Malaria, die leider hier heute diesmal nicht vertreten sind in der Ausstellung, weil es ist ja auch auf Tour und dann kann man nicht alles darstellen, das ist einfach zu viel. Aber am zweiten Tag, sonntags, gab es dann bei dem Festival dann auch noch die deutsch-amerikanische Freundschaft DAF dann zu sehen. Und das war halt dann so ein Abend, da war ich dann auch damals am Bild dabei. Und da gibt es auch so eine nette Anekdote, weil ich war dann ja damals noch im Publikum dabei als Punk und habe dann mich versucht, irgendwie bei der musikalischen Präsentation der Band Tödliche Doris zu beteiligen und habe immer mit Bierdosen versucht, die Violine von Wolfgang Müller zu treffen. Einmal habe ich sie auch getroffen und habe dann auch einen Ton mitgespielt. Ja. Und daran kann sich dann Wolfgang auch noch erinnern. Das ist irgendwie ganz lustig.
Ja, Sie waren aber zu Zeiten der 80er auch in mehreren Bands. War es nicht so, dass Sie zu Zeiten des Geniale Dilettanten-Festivals habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie da bei der dpa gespielt haben?
Ja, aber jetzt nicht bei dem Festival selber, sondern ich hatte dann da so eine, das war eigentlich nur so ein, also für uns selber war das dann halt eher ein Joke, so, ja. Wir haben dann einfach überlegt, wie können wir uns nennen, so als Band, das sind eigentlich immer nur so zusammengewürfelte Leute, Freunde von uns. Und wir hatten das, den ersten Auftritt hatten wir in der Zitadelle in Spandau. Das ist also ein besonderer Ort gewesen, weil wir hatten dann einen Übungsraum vom Bezirksamt Spandau damals, also ist ein Bezirk in Berlin. Die hatten dann halt ein Übungshaus für verschiedene Bands dann zur Verfügung gestellt und dann sollte dann halt an einem Tag dann sich die Bands dann alle so präsentieren und wir hatten einfach überlegt, wir machen einfach eine spontane Band auf und spielen einfach irgendwas. Und das ging dann so eine Viertelstunde und das hat dann damals, Graf Haufen hat das dann damals aufgenommen und aufgezeichnet und das gab es dann als Kassette damals zu kaufen, ja, so ein bisschen.
Ja, und zu Zeiten der 80er, Sie haben ja gerade gesagt, dieses Konzept Geniale Dilettanten ist nicht etwa in 2015 entstanden, sondern jetzt zu Beginn der 80er. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären, was genau jetzt mit der, ja, oder was in der Ausstellung hier ausgestellt wird?
Na, wir sehen halt so Anfänge im Prinzip der Vorläufer von der eigentlich dann weltweit bekannten neuen deutschen Welle und das war eigentlich für uns dann so der Ausverkauf, also für ganz viele war das. Und das kommt ja eigentlich wenn man jetzt das erklären will, was das geniale Dilettanten, so wie das geschrieben wird, das ist eigentlich falsch geschrieben, weil es wird ja ein T zu wenig und ein L zu viel, ja, und das ist eigentlich falsch geschrieben, aber das ist halt...
Das war damals eher Zufall durch den Druck auf dem Flyer, oder?
Weiß ich nicht. Also man kann das so oder so interpretieren. Man wollte vielleicht sich auch durch die Falschschreibung in der Zukunft sich verstecken, weil dann alle schreiben es dann richtig und finden dann geniale Dilettanten nicht. Ja? Und das ist so vielleicht so eine Idee, die dahinter stecken könnte. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein Versehen, ein Schreibfehler. Und aber auf jeden Fall war das ja so, wir hatten ja eine besondere Kultur in Berlin. Die bestand ja... Oder konnte deshalb existieren, weil Berlin halt eine preiswerte Stadt war. Also, weil wir hatten alle keine Häuser, wir haben alle nur zur Miete gewohnt. Die Mieten waren damals halt auch entsprechend klein. Man konnte dann so 6 Zimmer für 150 Mark haben. Also, das sind dann vergleichbar so 75 Euro. Ofenheizung, Außentoilette und so weiter. Und da konnte sich da auch ein Nährboden ansiedeln von Musikern aus allen Ebenen. Also das war eigentlich dann in den 60ern fing das halt an, so mit der Studentenrevolution über die 70er hinweg bis in die 80er. Und das fing eigentlich erst dann an mit dem Mauerfall, dass es dann so langsam teuer wurde. Zwar kam dann auch erstmal dann so Ostberlin mit dazu, aber das war halt so ein bisschen so eine Entwicklung von, eigentlich ist Berlin immer preiswert gewesen. Jetzt zeigt sich erst, dass dann jetzt alle gierig sind nach Immobilien kaufen. Aber das war halt ja ein Nährboden in den 80ern auch dafür, dass halt viele Kreative da waren. Und deshalb konnte man alles Mögliche planen. Man kannte sich dann halt, man hat dann halt sein Netzwerk mal aktiviert und hat gesagt, komm, wir machen mal ein neues Konzept, wir machen einfach mal Stand-up, Perfektion. Ja.
Ja, Sie haben es jetzt gerade auch schon angesprochen. Damals war Berlin ja noch relativ günstig zu bewohnen. Deshalb auch die Möglichkeit, dass sich da viele Künstler irgendwie zusammengetan haben. Das ist aber ja im Grunde eine Entwicklung, die in Berlin ja immer wieder stattfindet. Also das ist so eine Entwicklung, die Sie auch so sehen würden?
Naja, jetzt haben wir eigentlich alle, also ich will jetzt lieber nicht so sehr darüber sprechen, welche Bezirke als nächstes so drankommen. Ja? Weil im Prinzip ist es immer so, die Künstler bereiten quasi den Nährboden für das Immobilieninvestment dann vor. Und dann will ich eigentlich darüber nicht mehr sprechen, weil die Stadtzeitschriften wie zum Beispiel die City oder auch der Tipp sagen dann, hurra, Neukölln, und alle kaufen in Neukölln. Also das ist dann irgendwie so, da will ich lieber nicht mitspielen, weil das verdirbt mir dann auch meine Stadt. Weil wenn ich mir jetzt angucke, was da im Umfeld vom Berliner Zoo, Bahnhof Zoo passiert, das ist nicht mehr meine Stadt. Ich erkenne meine Stadt nicht mehr und ich fühle mich dann auch entwurzelt. Und das ist dann für mich so ein Ding, muss ich dann sagen, denn wenn ich dann im Studio sitze, dann mache ich auch eher dann Musik, nur mit einem Sequenzer und nur mit einem Synthesizer und versuche irgendwie dann so eine Antikultur daraus zu machen, weil das ist für mich dann so eine Gegenbewegung, weil ich schon immer auch irgendwie Individualist gewesen bin und das auch eher so als Antikultur dann auch sehe, was ich jetzt mache, was ich damals auch gemacht habe. Ja, einfach zu sagen, nein, ich werde, wenn ich dann jetzt zum Beispiel ein experimentelles Album dann fertig mache, ich werde dann eher dann mich raushalten aus diesem ganzen, wir verkaufen jetzt den Künstler und der ist damit verkauft. Ja? Und das ist dann halt, er selber hat gar nichts davon. Und das ist dann irgendwie so meine Situation oder das, was ich jetzt halt so beobachte, ja? Dass dann alle verdienen dran, außer der Künstler am Ende. Ja? Und da muss ich sagen, wenn wir jetzt das dann uns anschauen, was in Berlin zurzeit los ist, dann wird das eher teuer und die Zukunft wird unbezahlbar werden.
Ja, eine Entwicklung, die man ja in vielen Städten so sieht. Vielleicht dann nochmal zur Ausstellung. Es hat jetzt im August in München angefangen. Wie ging es seitdem weiter mit der Ausstellung? Wo waren Sie schon überall? Jetzt ist November und Sie sind in Melbourne.
Ich find's interessant, dass wir halt jetzt zurückblicken, 25 Jahre danach. Ja? Schon interessant. Oder wie viele Jahre? Doch, ne? 35 Jahre danach. Also 35 danach schauen wir jetzt nochmal zurück. Vielleicht sind wir einfach in einer Zeit, wo wir jetzt mehr auf einer Metaebene sind und dann aufgrund der Erfahrung, die wir jetzt alle gemacht haben, da anders drüber reden können, was wir mal gemacht haben. Wir sollten aber niemals vergessen, dass wir heute leben und dass wir heute auch immer noch Kunst machen, ja, und oder auch Musik machen oder was auch immer. Und wir müssen halt uns einfach dann vielleicht überlegen, wie können wir mit unseren Erfahrungen jetzt dann halt radikal jetzt irgendwie unsere eigenen Konzepte dann umsetzen und so weiter. Und dabei muss ich dann immer sagen, nicht so viel denken, einfach machen. Und das ist eigentlich auch das, was Berlin immer ausgemacht hat, ja, damals und auch heute noch. Just do it.
Wissen Sie irgendwas oder kennen Sie sich hier in der Musikszene etwas aus?
Also ich bin im Augenblick ein bisschen überfordert, weil ich leider nicht so nah dran bin, weil das ist ja leider auch immer sehr weit weg und das heißt ja auch Down Under leider. Und das ist hier, die Informationsaustausch ist schwierig. Ja, und deshalb kriege ich leider gar nicht so viel mit. Ich wünsche, es wäre anders. Aber am Ende ist es ja auch so, wir haben ja das Internet, das ist ja gut, ja, aber es hat auch Nachteile, weil es ist einfach zu viel Informationen und da bleibt nicht mehr so viel hängen. Früher war das anders, da hat man halt dann Sortierer gehabt, wie einen Plattenladen oder einen Veranstalter. Also früher hatten wir dann Monika Döring, die hat dann zum Beispiel auch Nick Cave dann mit den Bad Seeds nach Berlin geholt. Danke, ja, an dieser Stelle. Und da hatte natürlich dann auch Nick Cave sein entsprechendes Standing auch gehabt und so. Und vielleicht brauchen wir das einfach wieder, ja, weil wie dieses Unsortierte, alles passt auf einen ein, damit ist man einfach überfordert und dann werden halt wichtige Sachen dann dadurch, weil es so viel ist, auch irgendwann unwichtig. Ja, und man muss dann irgendwie ein bisschen sortieren oder braucht dann halt irgendwie für sich selber oder andere tun, dass dann halt irgendwelche Motti, die dann einen so einen roten Faden geben, wonach man eigentlich sucht, ja.
Wie muss man denn dann heutzutage künstlerisch wertvolle oder auch interessante Projekte vermarkten?
Naja, also das ist ja so, wenn jetzt der Künstler ein Produkt hat, also ich finde es eigentlich schon, das Wort eigentlich schon ganz schlimm, ja? Also eine künstlerische Arbeit abgegeben hat und sie ist dann fertig. So, gehen wir jetzt mal von der Musik aus. Er hat jetzt ein Stück gemacht. So, der klassische Weg ist ja eigentlich, na, dann gibt es irgendwie einen Tonträger und in Deutschland heißt das eigentlich auch so und es sagt auch die Musikindustrie, hast du keinen Tonträger, hast du gar keine Veröffentlichung. Also wenn du jetzt nur digital machst, kannst du eigentlich, das zählt nicht. Und das finde ich eigentlich auch richtig so, ja, weil Musik muss Gewicht haben und immer auch zwei Seiten. Also von daher geht auch dann eine CD ist eigentlich auch gar nicht mehr so angesagt, ja, sondern dann jetzt merkt man ja auch, gerade auch jetzt zur Weihnachtszeit, die Wartezeiten für Labels, ja, die dann eine Veröffentlichung auf Vinyl rausbringen wollen, das ist ein Vierteljahr und länger. Man muss echt lange warten, weil im Augenblick wollen alle Majors eigentlich jetzt alle Veröffentlichungen nochmal wieder auf Vinyl rausbringen und es gibt jetzt eine richtige Vinylschwemme, ist auch schon wieder zu viel. Ja, weil jetzt gibt es ja unheimlich viel Musik und jeder will jetzt, und das will ja der Künstler auch, will ja auch, eigentlich sagt er, er will auf einem Tonträger erscheinen. Erst dann fühlt er sich auch wirklich repräsentiert und auch dann verbreitet und auch veröffentlicht. Weil digital ist eigentlich keine Veröffentlichung. Das kann er auch selber machen im Prinzip. Ja. Und das ist halt so die Sache zum einen. Und zum anderen ist es halt so, wenn man jetzt alle erreichen will, wie macht man es am besten? Also man braucht ein Video und dann muss man auf allen Plattformen sein. Also alle, die einen einfallen, müssen dann bedient werden. Also alle Podcast-Plattformen wie Hearthis.at oder Soundcloud oder Mixcloud und so weiter und so weiter und so weiter. Wahnsinn. Also eigentlich ist es viel zu viel. Und da brauchen wir schon wieder Manager. Und die wollen ja auch Geld verdienen und so weiter. Und das ist irgendwie dann für so jemanden, der dann irgendwie überlegt, wie hoch sind die Kosten? Das bringt der Tonträger alleine gar nicht rein. Also muss man dann auch überlegen, naja, dann muss ich auch noch auf Tour gehen. Also das ist dann das Nächste, ja. Und dann gibt es auch wieder Kosten und Kosten. Also eigentlich spielt das ganze, die ganze Sache dann auf so einer Ebene, wo man eigentlich nur noch geschäftlich rangeht und gar nicht mehr künstlerisch rangeht. Ja. Und das ist mal die Frage, wie mache ich das dann? Dann hat man so lange Zeiträume, da muss man dann auch ganz anders rangehen, weil man ist schon wieder ein Unternehmen, das dann ganz groß ist, wenn man dann natürlich irgendwie auch Zeiträume hat von einem Jahr im Voraus planen. Und das ist einfach, also ich finde es fast zu viel. Man kann gar nicht mehr spontan sein, muss immer alles genau planen. Wann kommt der Tonträger raus? Wann mache ich die Werbung dafür? Und wie ist die Nachbereitung? Wann mache ich eine Tourplanung? Und so weiter und so weiter. Also am Ende ist es dann, geht es nur noch in die Richtung. Und das ist eigentlich dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, du bist dann also Künstler, Verlag und Label in einem, das ist zu viel Arbeit, da bleibt die Kunst ist gar nicht mehr wichtig. Ja. Man hat dann irgendwie irgendwas schnell so hingeschmissenes und verkauft es dann als was Hochwertiges. Das passiert ja auch, ja, dass dann halt ganz viele junge Künstler irgendwas machen und das wird dann halt von den Agenturen dann halt hochgehypt, obwohl es gar keinen Wert hat. Passiert ja auch. Das ist halt das Problem, ja. Und das ist halt so, das ist halt das Problem. Das muss man halt dann beobachten, ja. Also im Prinzip muss man auf allen Plattformen sein. Wahnsinn.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung und ja, viel Spaß und viel Erfolg bei der Ausstellung hier in Melbourne.
Danke sehr und ich wünsche der Ausstellung, die geht ja auch bis im Februar rein, hier in Melbourne, viel Erfolg und einfach mal anschauen, weil das sind wirklich tolle Sachen und es gibt dann auch Katalog darüber und auch Musik zu hören. Ich finde es toll und es gibt ja auch ein bisschen dann auch gleichzeitig noch einen Überblick über die 80er Jahre hier in Melbourne und das war ja mal ganz toll hier. Und was ich da dann halt sehe und was ich jetzt auch höre, ist, dass das ja jetzt nicht mehr so ist. Und dann muss man eigentlich überlegen, warum ist das so? Man müsste mal analysieren, was war damals besser und was ist heute irgendwie nicht da? Oder was kann man heute aus der Erfahrung, die man jetzt über die 35 Jahre gemacht hat, jetzt dann mitnehmen und vielleicht irgendwas neu starten? Ja? Weil ich denke, eine Gesellschaft braucht immer Kunst, in welcher Form auch immer. Ja? Aber es braucht immer Kunst, weil letztendlich der Geist des Menschen sich ja auch ausdrücken will in irgendeiner Form. Und es gibt ja jetzt auch ganz viele Künstler auch in Australien, die sollten sich einfach mal versammeln und überlegen, was ist unser Ding jetzt? Was sollen wir machen? Was können wir machen? Ja?